What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Woche X oder Woche 3, 4, ich vergesse schon langsam das Zählen, in der Quarantänezeit. Aber die schöne Nachricht, What's up? Ist wieder zurück mit einer neuen Folge und natürlich über Skype zugeschaltet sind mir Jonas Bayer.
Grüße.
Thomas Gerlich.
Servus, grüß dich Lukas und Jonas natürlich auch.
Und ich bin Lukas und wir haben ein paar Neuigkeiten, was die Corona-Planung der UCI angeht. Alle Rennen wurden verschoben bis Juni einschließlich, bis Juni zumindest mal. Also die ganzen Klassiker, die eh schon jetzt verschoben waren und auch Dauphiné-Rundfahrt, Tour de Suisse, glaube ich, fällt da alles drunter, sind erstmal nach hinten verschoben. Ob sie stattfinden, können sie noch nicht sagen. Das ist, sind die großen Fragezeichen. Und Thomas Gerlich, dich hat es persönlich auch getroffen.
Ja, gut, das dachte ich mir aber fast schon. Mein mit Hauptwettkampf dieses Jahr wäre Anfang Juni gewesen, 7.6. glaube ich, wäre es gewesen. Da kam jetzt gerade vor 10 Minuten noch die Mail, dass das abgesagt ist erstmal oder verschoben oder was auch immer. Ende April weiß man dann wohl mehr, aber ich denke mal, das wird jedem gerade so gehen, der auf irgendein Event drauf trainiert. Ich meine, unser Radrennen im Allgäu, das Gold Race. Ende Mai geplant. Lukas, ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns auch verabschieden. Das trifft Hobbysportler wie Profis.
Damit wir trotzdem so ein bisschen Allgäu-Feeling haben, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Von da kommen wir gleich später noch dazu. Vorher wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Tour de France ist natürlich das ganz, ganz große Thema im Radsport. Und da gab es paar Diskussionen. Der Tourleiter hat da ein Zitat rausgehauen, über das einige nicht ganz so erfreut waren. Man muss das ein bisschen relativieren. Und zwar kam es in Deutschland hauptsächlich durch John Degenkolb, der darauf Bezug genommen hat, raus, der gesagt hat, der Tour-Direktor hätte gesagt, nur ein Weltkrieg könne die Tour aufhalten. Hat er nicht 100% so gesagt. So wurde es dann auch dargestellt. Man muss das ein bisschen relativieren. Und zwar waren seine genauen Worte, glaube ich, eher nur der Zweite Weltkrieg damals konnte die Tour verhindern. Also
wir haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe ja französisch sprechende Menschen, Gott sei Dank, und haben uns das nochmal vergewissern lassen. Vielen Dank an Simon Kerber an der Stelle. Original übersetzt lautet das Zitat vom Tourchef wohl, nur der Weltkrieg zweimal hat die Durchführung der Tour verhindert. Ich finde, über dieses Zitat kann man trotzdem noch diskutieren in der aktuellen Zeit, aber es ist doch durchaus nochmal ein bisschen was anderes, als das, ich glaube, hauptsächlich in der Sportschau wurde das durch John Degenkolb so wiedergegeben, dass es nochmal nicht ganz so extrem ist, wie es irgendwie oft in vielen Nachrichten dann auch zitiert wurde eben. Aber ja, es ist natürlich schon auch ein großer Vergleich da, ne, den er da anstellt.
Ja, es ist zumindest mal jetzt, Wimbledon wurde noch abgesagt, das ist irgendwie die letzte wirklich große Veranstaltung, die noch gar nicht abgesagt wurde. Deshalb steht so ein bisschen ganz alleine da vor dem Sommer mit dieser Riesenveranstaltung. Ja, müssen wir jetzt mal abwarten.
Aber man muss nämlich auch dazu sagen, John Degenkolb hat auch in anderen Interviews nämlich gesagt, deswegen hat es mich da so gewundert, dass er, also ich glaube, er hat das auch gar nicht so mit krasser Kritik gemeint, er wollte eher nur sagen, er glaubt, einfach auch, dass die Tour davon betroffen sein könnte. Ich glaube, das war Degenkolbs Aussage, denn Degenkolb wünscht sich eigentlich, dass diese Tour de France stattfindet. Das wünschen sich gerade sehr viele Radteams, denn ja, es sieht finanziell nicht besonders gut aus bei einigen und die Tour de France bringt nun mal 70-80%, das sind so die Zahlen, die ich gelesen habe, der Werbeeinnahmen für die ganzen Teams. Das heißt, wenn diese Tour abgesagt wird, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Was eh schon der Fall ist, weil wenn man die Meldungen sich der letzten Wochen anguckt, einige Teams mussten schon ihre Gehälter kürzen. Es hat angefangen mit Lotto Soudal und Astana. Dann hat Bahrain McLaren nachgezogen, da sind 70%, auf die die Fahrer aktuell verzichten müssen. Noch schlimmer ist es bei CCC, die haben jetzt einige Mitarbeiter sogar suspendieren müssen, also vom Staff, sprich Physiotherapeuten, Köche und so weiter, die erstmal bis auf weiteres suspendiert sind. Fahrer kriegen auf jeden Fall auch weniger Gehalt. Das ist auf jeden Fall eine richtig bittere Nachricht. Und auch Mitchelton Scott ist jetzt noch nachgezogen. Bei denen ist auch das erste Team, wo sie offiziell jetzt auch gesagt haben, dass die Frauen weniger bekommen. Also immerhin Annemiek van Vleuten in dem Team. Das ist ein absolutes Top-Team im Frauenradsport, nicht nur im Männerradsport. Und da haben sich aber auch die Fahrer sehr verständnisvoll gezeigt und haben gesagt, ja gut, um irgendwie das Ganze zu retten, müssen wir unserem Sponsor da jetzt irgendwie die Loyalität halten. Es ist nun mal so, CCC hat das relativ offengelegt, die bezahlen halt erstmal ihre Mitarbeiter, bevor sie die Radsportaktivitäten weiterhalten können. Das finde ich auch verständlich und irgendwie auch eine soziale Linie dann.
Ich glaube, man sieht es jetzt hier, wie in vielen anderen Sportarten auch, dass so Teams eben, obwohl große Gehälter gezahlt werden, auch der Staff inzwischen anständig bezahlt wird, dass die doch schon sehr, sehr eng getaktet sind. Also sobald da irgendwelche Einnahmen wegfallen, bedeutet das für viele Teams, dass sie nicht mehr mithalten können oder dass sie ihre Leute nicht mehr richtig bezahlen können. Das betrifft nicht nur Radsport, sondern auch andere Sportarten. Ja, und ich glaube, darf man nicht unterschätzen, wie knapp solche Teambudgets dann doch gestrickt sind. Da wird dann schon um jeden Euro, der wird vorher quasi schon ausgegeben und mit Summen gerechnet, die jetzt halt eben gar nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, absolut. Vor allem mit manchen Sachen ist es ja in allen Sportarten so, da planst du halt sicher, ne? Ob das jetzt Fußballvereine sind, die sagen, okay, wir haben noch FC Bayern zum ganz großen, die wissen, unser Heimspiel ist immer ausverkauft. So werden Radsportteams denken, okay, während der Tour de France haben wir die und die Einnahmen und das alles sicher. Damit rechnest du ja niemals, dass sowas passiert. Und also auch wenn ich es verständlich finde, dass man sich den letzten Strohhalm Hoffnung, die Tour de France, noch irgendwie im Kopf hat. Aber wie du schon gesagt hast, alle anderen großen Events sind abgesagt. Die Tour de France wird nicht stattfinden. Und da kann man nur hoffen, dass da natürlich die Teams nicht ganz so arg erwischt, dass da Teams wieder zugrunde gehen und dass sie da irgendwie alle noch hoffentlich durch den Sommer irgendwie retten und das möglichst glimpflich jetzt allein aus Radsportsicht dann da ausgeht.
Man darf halt nicht vergessen, hinter jedem dieser Radsportsponsoren steckt natürlich ein Unternehmen, das gerade auch zu kämpfen hat und die haben eben auch nicht immer Flüssiges ohne Ende an Kohle da. Und wenn dann natürlich mal 3 Monate komplett ausfallen für so ein Unternehmen, dann müssen sie natürlich gucken, okay, als erstes wird wahrscheinlich Werbung und Sponsoring draufgehen, damit sie zumindest das Unternehmen an sich erstmal am Laufen noch halten. Und da fällt halt dann nun mal der Radsport auch drunter.
Klar, du, also ich will momentan auch kein Geschäftsführer von irgendeinem großen Unternehmen sein oder jemand, der das entscheiden muss oder der da irgendwie sich Gedanken machen muss, wo spart er Geld und sonst wie. Also das ist, glaube ich, momentan auch kein dankbarer oder einfacher Job.
Ich glaube, man muss auch den Blick auf die kleineren Teams richten, gerade im Radsport, also wo die Abhängigkeit von einem Sponsor, der vielleicht auch gar kein Weltunternehmen ist, da ist und wo auch Fahrer sind, die gar keine Rücklagen haben. Also um Chris Froome mache ich mir jetzt ehrlich gesagt mal keine Sorgen, wenn der auf große Summen von seinem Gehalt verzichten muss, aber Conti-Teams oder eine junge Fahrer, da ist einfach kein finanzielles Budget da, das sie irgendwie ausschöpfen können, sondern die kriegen einfach auch nicht das Gehalt, um da sich jetzt riesige Rücklagen beiseite legen zu können.
Das hat mich an der Debatte auch so ein bisschen gestört. Also es waren die großen, Greg van Avermaet hat sich da gemeldet, unter anderem, also bei CCC natürlich oder bei Sunweb war es Michael Matthews. Bei Sunweb haben wir ja gehört von Nikias Arndt, ist gerade noch eine der glücklicheren Teams, wo es trotzdem weiterhin so ist. Aber da hat auch Michael Matthews gesagt, er würde verzichten. Trotzdem, das sind natürlich alles Superstars. Das ist jetzt wie wenn Messi sagt, ja gut, dann verzichte ich halt auf ein Gehalt. Natürlich nochmal in einer anderen Größenordnung, aber so muss man es im Radsport einordnen. Und da sagt sich's natürlich einfach. Ich würde es gern mal Zitate oder Situationen von Fahrern, die eben da nicht die Riesenkohle zurückgelegt haben, gerne mal hören zu dieser Diskussion.
Darf man aber auch nicht immer dann erwarten, also dass jetzt sich die Fahrer melden, das ist ja auch eine Scheißsituation. Also man will ja dann auch nicht in den Medien kommen und sagen, ja fuck, mir fehlt echt Geld, keine Ahnung, wie ich meine Miete bezahlen soll. Also klar, würde helfen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, aber das ist ja die letzte Situation, mit der man in der Öffentlichkeit stehen will. Muss man, glaube ich, dann auch verstehen, dass die sich ein bisschen zurückhalten.
Aber was so die Frauenteams angeht, habe ich gehört, sind sie sogar relativ zuversichtlich, weil sie da noch ein bisschen flexibler sind. Die Gehälter natürlich nicht so riesig sind, da ein bisschen umzuplanen. Von dem her ist jetzt da echt Mitchelton Scott sind die ersten gewesen, wo es jetzt auch das eins der Frauen World Tour Teams betroffen hat. Man muss natürlich sagen, bei den Frauen ist, was nicht World Tour fährt, sowieso finanziell eh schon nicht unabhängig. Also hat dann wahrscheinlich jeder irgendwie noch andere Jobs, um sich da über Wasser zu halten oder wird vielleicht von anderen Firmen eh bezahlt. Dadurch ist da tatsächlich vielleicht dann das Problem gar nicht so groß wie bei den Herren. Weil das Problem einfach generell da ist. Darüber wollen wir wahrscheinlich später auch noch mit unserem Gast sprechen. Deswegen gehen wir jetzt an dieser Stelle mal weiter, denn es gab auch ein paar erfreuliche Sachen. Jonas, wie hast du dir die Zeit vertrieben? Du hast gesagt, du hast mal ein bisschen auf Netflix rumgestöbert.
Ich habe mir die Movistar-Doku angeschaut, die es aktuell auf Netflix
gibt. Muss man dazu sagen, haben wir den Tipp bekommen von einem unserer Hörer, da vielen Dank nochmal. Gibt jetzt auf Netflix eine Movistar-Doku. Wie war sie, Jonas?
Es bestätigt sich vieles, was wir hier auch schon wieder besprochen haben. Es wird nochmal bebildert. Wir sprechen hier immer nur drüber. Mensch, Movistar. Und da bekommt man nochmal so ein bisschen mit, wie viel da wirklich schief ging, auch bei der Tour de France. Nicht nur dort, aber also wirklich, wie viele Leute da nicht gehört haben, ihren Kopfhörer rausziehen, überhaupt kein Interesse mehr hatten, auf Team-Infos zu hören. Also da war wirklich einiges geboten. Lohnt sich wirklich.
Weiß ich, also keine Werbung quasi oder sonst, sondern einfach nur Klassiker Movistar bestätigt seinen Ruf.
Dann kommen wir zu unserer ersten Kategorie, wenn wir schon bei Highlights sind, denn auch da gab es diese Woche trotz Corona-Pause einige.
Ausreißer und Ausrutscher.
Mein erster Ausreißer ist tatsächlich eine Aussage von Mathieu van der Poel. Und da wären wir nochmal beim Thema Tour de France. Sollte sie stattfinden, dadurch, dass Olympia jetzt nicht stattfindet und die Tour de France vielleicht doch im August oder sowas stattfinden, setzt sich Mathieu van der Poel dafür ein, dass er Tour de France fahren kann. Sprich, Alpecin Phoenix müsste dann natürlich eingeladen werden. Aber ich glaube, wenn ein Mathieu van der Poel in Aussicht stellt, bei der Tour zu starten, dauert das dann keine das zwei Tage, erledigt, bis diese Einladung auf dem Tisch von Alpecin Phoenix liegen würde.
Wann hat er das gesagt? Jetzt kürzlich erst, oder?
Vor ein, zwei Tagen habe ich da Aussagen dazu gelesen.
Ja, krass. Es zeigt sich natürlich leicht, wenn man davon ausgehen kann, dass die Tour nicht stattfindet, aber das Van der Poel bei der Tour, das hätte was. Schöne Vorstellung. Umso trauriger, dass es meiner Meinung nach nicht passieren wird.
Die Wildcards sind aber schon vergeben. Das kann er sich zwar wünschen, aber also die Teams, ja, das ist schon eine Weile fest.
Ich bin mir aber sicher, gerade wenn es eh so eine Sonderregelung gibt. Degenkolb hat zum Beispiel gesagt, er würde auch 4 oder 5 Wochen Tour de France fahren, wenn das den Radsport rettet, also dass man die Tour verlängert.
Was ist los mit dem?
Also sie hoffen alle wirklich auf diese Tour de France, das muss man sagen. Das wäre der finanzielle Super-GAU für alle Radsportteams, für den kompletten Radsport. Das ist wirklich ganz klar, aber ich glaube persönlich auch nicht, dass sie stattfindet. Aber von dem her, wenn da Mathieu van der Poel anklopft, könnte ich mir schon vorstellen, dass man nochmal eine Ausnahme macht, einfach um Fans nochmal mehr ranzulocken.
Nee, glaube ich nicht. Zum einen ist die Teamzahl einfach begrenzt. Man hat schon versucht, weniger Fahrer reinzunehmen. Und zum Zweiten ist es einfach kein französisches Team. Und die Wildcards gehen einfach an französische Teams, nicht an andere aus den Benelux-Staaten. Sind die nicht so interessiert dran, glaube ich.
Ja, ich habe auch noch einen Ausreißer, muss ich an der Stelle mal sagen. Oder willst du noch was zu Van der Poel sagen?
Dann hau raus.
Thomas de Gendt feiern wir ja regelmäßig, einer der Lieblingsfahrer von Jonas, meines Wissens auch.
Oh ja.
Er ist tatsächlich ausgerissen worden vielleicht. Er ist bei einem Swift-Rennen gestartet und wurde rausgeworfen, weil seine Zahlen wohl zu unglaubwürdig waren. Passiert bei Swift immer wieder mal, weil du weißt ja nie, wie die Powermeter zu Hause bei den Leuten kalibriert sind, und dann gibt's immer wieder Leute, also bei Swift betrügen wohl relativ viele. Und Thomas de Gent wurde auch rausgeworfen, weil seine Nummern, also seine Wattwerte zu hoch waren. Er meinte nur, I just did the numbers that I more or less push in a race. Also er meinte, er hat einfach seine normalen Rennwerte da getreten, war für Swift wohl zu viel.
Selbe,
ist auch gut. Das ist der Status, den du erreichen musst. So viel zu treten, dass bei Swift, dass du rausgeworfen bist. Neues Goal.
Dasselbe ist tatsächlich Ashley Moonman-Pasio, also einer Radsportlerin, auch passiert. Also da hat jetzt sowohl ein Mann als auch eine Frau, von der ich gelesen habe, von den Profis erwischt. Also da darf Swift durchaus gern nochmal nacharbeiten.
Das Lustige ist, dass die Wattwerte von Thomas de Gent nicht nur Swift zu hoch sind, sondern wie wir es bei der Tour de France gesehen haben, oft ist es auch dem ganzen Peloton zu viel und er fährt einfach flach vorne weg und niemand kann mehr hinter ihm dranbleiben. Also Swift ist nicht alleine da, würde ich jetzt mal sagen.
Dann kommen wir zu den Ausrutschern. Hat auch was mit Swift zu tun. Und zwar wäre ja gestern eigentlich die Flandern-Rundfahrt gewesen. Deswegen gab es dann ein virtuelles Rennen als Ersatz. Natürlich alles nicht ganz so lang, sondern alles ein bisschen kürzer und eingestauchter. Aber bei diesem Rennen hat es Michael Matthews erwischt. Der war eigentlich vorne noch in der Spitzengruppe mit dabei. Und dann gab es aber ein technisches Problem bei ihm zu Hause tatsächlich. Das Ding hat sich aufgehangen, er konnte es nicht mehr an- und ausschalten. Dafür wäre keine Zeit gewesen. Und ich habe ein sehr herrliches Bild auf Twitter dazu gesehen. Es erinnerte mich, weil ich früher tatsächlich viel Tour de France Manager gespielt habe. Und da gab es auch ab und zu so Bugs, dass man nach einem Sturz oder so nicht mehr weitergefahren ist, sondern ist einfach der Fahrer einfach nur auf der Straße stehen geblieben und hat sich nicht mehr bewegt. So sah das dann auch bei Michael Matthews auf. Ein einsamer Michael Matthews ohne mitten in einer Swift-Landschaft. Auch ein sehr bitteres Bild. Also die Technik von Michael Matthews auf jeden Fall Ausrutscher.
Lukas, sag mal, du hast doch schon ein, zweimal gesagt, du willst den alten Tour de France Manager am Computer mal wieder aktivieren. Ja. Also, wenn es dafür eine Zeit gibt, dann jetzt. Wie schaut's aus?
Tatsächlich den 2018er habe ich. Habe ich aber noch nicht gespielt jetzt in der Corona-Zeit, aber wäre tatsächlich eine Idee.
Um das jetzt hier mal für alle anderen mal ein bisschen zu visualisieren, Bergi ist natürlich, freut sich natürlich sehr einfach, weil er an das großartige Spiel denkt. Thomas Gerlich, sieht ja aber auf dem Skype-Talks aus, als würde sich über Bergi lustig machen. Und ich muss hier mal Lukas Bergmann zur Seite springen. Ich bin nämlich auch ein passionierter Tour de France-Manager-Spieler, selbstverständlich. Die 2018er-Version habe ich natürlich nicht daheim, das ist klar. Aber Thomas, pass auf, wenn wir uns das nächste Mal vor Ort sehen, dann bist du ein Mann in Unterzahl.
Als ob ich mich über sowas lustig machen würde. Ich finde das großartig. Ich habe nur keine Ahnung davon. Für mich ist das komplettes Neuland, dass es sowas als Computerspiel gibt. Deswegen möchte ich von euch in diese Welt mit aufgenommen werden.
Okay, Thomas, ich ziehe meine Kritik zu. Hier
irgendwelche Lügen Danke. Zu erzählen und uns irgendwas vorzugaukeln, sondern walte lieber deines Amtes und nenn uns die Zahlen von diesem Swift-Rennen, denn es gab einen Sieger und der hieß Greg van Avermaet.
Stravazen.
Endlich mal wieder Stravazen. Ich habe zwei Geschichten sogar für euch. Auf der einen Seite natürlich die Daten vom Rennen gestern. Greg van Avermaet, 435 Watt im Mittel.
Wie lange ging
für,
das Ding?
Was waren das? 43 Minuten und 17 Sekunden. Also sag mal 43 Minuten. Dritte im Mittel, 435 Watt. Das sind 5,8 Watt pro Kilogramm, wenn wir jetzt sein Wikipedia-Gewicht nehmen. Wir wissen natürlich nicht, in welcher Form ist er aktuell, wie viel wiegt er und so weiter. Das muss man dazu sagen. Aber es sind knapp an den 6 Watt pro Kilogramm für eine knappe Dreiviertelstunde im Mittel. Und da kannst du dir vorstellen, also das, klar, wenn so ein Rennen nur 45 Minuten geht, dann ballern die auch ordentlich weg. Man hat das ja, kann ich auch übrigens empfehlen, das gibt's auf YouTube, den Livestream davon. Das sieht echt ganz witzig aus. Auch wie die am Berg dann wegziehen. Also das hat schon ein bisschen was von wirklichem Rennen. Also ich war positiv überrascht zumindest, hätte es mir schlechter vorgestellt. Und von Oliver Nasen, der Zweite geworden ist, gibt es tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Daten, ne, was ich auch ganz spannend finde. Der hat Average Power 425 Watt getreten, durchschnittliche Herzfrequenz 164. Und der ist Zweiter geworden, der nur 20 Sekunden hinter von Avermaet. Auch bei dem sind es ganz knapp 5,9 Watt pro Kilogramm, die der da im Mittel tritt. Also die haben da gestern schon ordentlich, also wir nehmen am Montag auf, am Sonntag haben die da schon ordentlich Gas gegeben und gut reingetreten. Das war schon eine ordentliche Session.
Und das Zweite, was du uns noch nicht vorenthalten möchtest?
Die zweite Sache hat mehr mit dem Speiseplan dazu zu tun. Herrliche Runde. Schaut euch das auf Strava mal an. Super Strava-Tipp insgesamt. Fiona Kolbinger, die Gewinnerin des Transcontinental Race letzten Jahres, die lädt alle Radfahrten, so wie ich das sehe, auf Strava hoch. Und die hat auch gestern am Sonntag eine spannende Tour gemacht. 308 Kilometer, 4600 Höhenmeter, war 12 Stunden unterwegs. Also brutal. Die ist ja für ihre Ultra-Rennen und so weiter bekannt. Und dann wurde sie in den Kommentaren gefragt, was sie denn da 12 Stunden lang isst, weil sie hat keine Pause gemacht, sie ist komplett durchgefahren. Und dann hat sie mal aufgelistet, was sie da so reinhaut. Jetzt haltet euch mal fest, weil das, der Zuckerflash, da, ich glaube, ich würde über den Lenker speien im ersten Moment. Es sind 5 Snickers, 2 Bananen, 1 Packung Haribo, 150 Gramm Nüsse und 2 Liter Saft. 5 Snickers und 1 Packung Gummibärchen. Und 2 Bananen, sag mal, das ist ja Wahnsinn. Ich finde das richtig geil.
Mir stellt sich die Frage, hat die irgendwie eine Satteltasche dabei gehabt oder was? Wo sie 2 Liter schon, Saft ja. drin?
Ja, Fiona Kolbinger, die ist ja mit ihrem Gepäck auch durch ganz Europa gefahren. Also ja. Die wird eine entsprechende Rahmentasche haben, wo die sowas dann mit transportieren kann. Aber wenn man sich vorstellt, dass man sich mal 5 Snickers, Packung Haribo und so weiter, das alles reinhauen kann und am Ende wahrscheinlich trotzdem noch mehr verbrannt hat, als man zu sich genommen hat. Das musst du erstmal schaffen.
Man muss dazu sagen, wer das Transcontinental Race nicht kennt, das ist ein Ultra-Cycling-Marathon, wo man auch nachts, also mindestens 15, 16 Stunden oder so am Stück zwischenzeitlich auch auf dem Rad sitzt. Also die Frau ist das gewohnt. Die ist auf jeden Fall auch gewohnt, sich da selbst zu versorgen. Interessant fand ich auch noch, ich weiß gerade nicht, hattest du schon gesagt, aber dass sie insgesamt nur 12 Minuten zwischendrin stehen geblieben ist und das dabei.
Das waren nur die Ampeln in Chemnitz, hat sie gesagt. Ampeln, sie wurde gefragt, Alter. Ob sie da, dass sie nur 12 Minuten Pause gemacht hat in diesen 13 Stunden oder 12 Stunden Aktivität. Und dann hat sie gesagt, ja, Pause hat sie nicht gemacht, das waren die Ampeln.
Ich würde ja allein schon anhalten müssen, um die Gummibärchenpackung aufzumachen. Das würde ich schon nicht auf dem Rad hinkriegen. Ich glaube, da würde ich stürzen.
Ja, herrlich.
Aber apropos Essen, gut. Bei uns ist tatsächlich gerade der Grill bei diesem schönen Wetter am Brutzeln.
Wird auch Zeit, dass wir mal einen richtigen Profi hier zu Wort kommen lassen, Lukas.
Deswegen verabschiede ich mich. Ich war, nachdem Jonas sich letztes Interview ausgeklinkt hat, bin diesmal ich raus. Das trifft sich ganz gut, weil ich hier, wie gesagt, mir jetzt Grillgut gönnen werde. Und ihr habt mit dieser Brennauer einen sehr interessanten Gast hier im Podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir mal, was die zu den ganzen Thematiken zu sagen hat zum Thema Frauenradsport.
Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. Normalerweise, man kann im Sportjournalismus oder allgemeinem Journalismus Gäste oft einfach damit vorstellen, indem man bestimmte Titel oder Ereignisse aufzählt. Das wird heute vielleicht fast ein bisschen zu lange dauern. Seit 15 Jahren das erfolgreichste oder die erfolgreichste Radsportlerin im deutschen Raum. Da sind so viele Weltmeister und nationale und Europameistertitel zustande gekommen. Das würde zu einfach dauern. Nennen wir sie einfach bei Namen. Lisa Brennauer heute bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Lisa, du bist im Kemptner Raum aktuell, wo du eh herkommst zu Hause und verbringst da die Wochen. Ist das richtig?
Ja, genau. Hallo erstmal und ich bin im Kemptner Raum zu Hause, genau gesagt in Durach, falls es jemand kennt. Eigentlich bin ich ja gar nicht so oft hier, aber zurzeit natürlich sehr viel.
Ja, du bist ja auch geboren und fährst jetzt mittlerweile auch bei einem Team, können wir später nochmal drauf kommen, dass da seinen Sitz hat. Wie wichtig war es dir dann auch, wenn man jetzt weiß, man... ja, weiß nicht, wie weit man wegkommt und Rennen fallen aus, dass du dann da zu Hause bist und vielleicht die heimatlichen Allgäuer Berge dann vor dir hast?
Ja, eigentlich ganz cool. Also ich bin schon ein Typ, der auch wirklich gern zu Hause ist. Ich bin sehr gern im Allgäu und freue mich immer wieder auch in der Saison, wenn ich nach Hause kommen kann zwischen den Rennen. Und von dem her, ja, es ist eine super Gegend und zum Glück kann ich auch derzeit ja noch raus alleine und mein Training machen und klar hilft da, dass es einfach wunderschön ist und dass es meine Heimat ist und ja, mir geht es schon gut hier.
Eine kurze private Frage muss ich kurz anschließen, weil ich quasi ganz in der Nähe von Kempten auch auf der Schule war und mir für die Zeit nach der Corona-Pause jetzt hier eigentlich die Touren dafür zu Hause vorgenommen habe. Sag doch mal im Allgäu, was ist deine Lieblingsstrecke, dein Lieblingsberg? Wo fährst du am liebsten?
Ja, ich fahre zum Beispiel total gern im Oberjoch. Eigentlich ein ganz cooler Berg. Aber eine mega schöne Strecke, die ich voll gern fahre, ist, wenn man kurz vor Oberstdorf, gibt es so eine kleine Straße, so eine Mautstraße, das nennt sich Hittisau, geht es da hinter. Und das ist echt wunderschön, da begegnen einem auch nur Radfahrer oder Wanderer. Und man kommt dann eigentlich, grob gesagt, bei Oberstaufen am Ende wieder raus und echt eine coole Tour, macht mir Spaß, da zu fahren. Und ansonsten ja, suche ich mir meistens Wege raus. Und von denen gibt's genügend hier, wo jetzt nicht allzu viel Verkehr ist und man gut trainieren kann.
Sehr gut. Dann weiß ich schon mal, wo ich auch mal fahren kann. Ja, Jonas, erzähl du doch mal, kommst du überhaupt mit als Nicht-Allgäuer? Weißt du, wovon wir reden? Oder?
Ah, ich bin als gebürtiger Schwabe natürlich immer nach Oberstdorf zum Skifahren vor allem gefahren. Und mein Job ist hier immer so ein bisschen, also ich kenne mich deshalb da sehr gut aus im Allgäu. Und mein Job ist so ein bisschen, die Route, die du gerade beschrieben hast, für uns richtige Amateurradfahrer, ist die für uns auch zu empfehlen?
Es ist doch relativ lange Runde, zum Beispiel, wenn man von hier losfährt. Und ja, da hinten begegnen einem schon die eine oder andere Anstieg, das muss ich schon zugeben. Also es ist keine sehr einfache Strecke, aber jetzt auch kein großer Pass dabei oder so, den man da überwinden muss. Aber ich glaube, wer schon mal im Allgäu Rad gefahren ist, der weiß, dass es hier eigentlich immer hoch und runter geht und dass man hier schon ein bisschen was drauf haben muss, wenn man hier trainieren will, oder vielleicht ein E-Bike.
Das ist immer meine Variante gewesen im Auto, muss ich sagen.
Sehr gut. Ja. Lisa, ich habe es gerade vorhin schon so ein bisschen angerissen, wie viele Titel da zustande gekommen sind. Allein der viermalige Weltmeisterin auf der Straße. Angefangen hat es jetzt vor 15 Jahren, da war dein erster Juniorinnen-Europameistertitel. Seitdem ist da alles Mögliche dazugekommen. Es war aber auch so ein bisschen dann der Spagat zwischen Bahnrad- und Straßenradsport. Wobei du auch im Bahnrad auch dann mal ein paar Jahre Pause gemacht hast und da erst seit kurzem oder seit kürzerem wieder dabei bist. Wie genau kam das eigentlich wieder, dass du dann wieder zurück auf die Bahn gekommen bist? Beziehungsweise sind da so Events wie jetzt eben gerade dieses Jahr die WM in Deutschland so eine Förderung, oder dass man sagt, okay, da will ich dann auch mitmachen? Oder war es wirklich einfach nur, komm, ich will auch wieder auf die Bahn?
Also es war so, dass ich tatsächlich früher ganz viel Bahnradsport gemacht habe. Es war auch irgendwie so mein Ticket zu den Olympischen Spielen in London. Oder sagen wir mal, ich wollte dort unbedingt hin, das war mein großes Ziel, und auf der Bahn war der Weg halt geebnet und auf der Straße die Chancen einfach nur nicht da. Und da, es hat dann auch geklappt, ich bin als Bahnradsportlerin zu den Olympischen Spielen, und danach wollte ich mich mal komplett auf den Straßenradsport konzentrieren. Also mal gucken, wie weit ich kommen kann, wenn ich nicht diese Doppelbelastung habe. Wenn ich nicht versuche, im Winter irgendwie die ganze Zeit Bahnrennen zu fahren, im Sommer die ganze Zeit Straßenrennen, sondern auch mal eine ordentliche Pause machen, Saisonaufbau, wie weit ich dann kommen kann. Und naja, anderthalb Jahre später bin ich dann auf der Straße tatsächlich ja Weltmeisterin geworden. Und von dem her dachte ich mir dann, oh, okay, das war eigentlich die richtige Entscheidung. Und ja, sorry, dass ich da kurz ein bisschen ausholen muss, aber auf jeden Fall habe ich mich dann mehrere Jahre nur auf den Straßenradsport konzentriert. War dann ja auch 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen nur auf der Straße. Und dann war es so, dass zwei Jahre später waren die Bahn-Europameisterschaften in Berlin. Und ich stand eigentlich so ein bisschen vor der Entscheidung, was mache ich? Höre ich eventuell auf mit Radsport? Möchte ich weitermachen? Es waren auch zwei Jahre hinter mir, die nicht ganz so gut liefen wie die zwei davor. Ich war halt ein bisschen erfolgsverwöhnt dann auch irgendwie von den Jahren 2014, 15 und 16, 17 bin ich eher ja den Podiumsplätzen so ein bisschen hinterher gefahren und es lief mir alles nicht mehr so einfach. Und aus der Situation raus habe ich mich dann eigentlich entschlossen, wieder zurückzugehen auf die Bahns mal zu versuchen. Und dann bei meinem allerersten Wettkampf auf der Bahn, bei dieser Bahn-Europameisterschaft in Berlin, habe ich dann gleich mal zum Einstand den kompletten Bahnvierer abgeräumt. Also im Wettkampf sind wir ganz schwer gestürzt. Ich habe meinen Oberarm gebrochen und Jetzt lief also alles gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat für so ein tolles Comeback nach 5 oder 6 Jahren. Und daraufhin habe ich dann, als ich wieder Radfahren konnte und wieder im Training war, habe ich einen Bundestrainer angerufen und gesagt, ja, wie ist jetzt eigentlich mit dieser Bahnweltmeisterschaft im März? Könnte er mich noch brauchen oder will mich jetzt keiner mehr haben hier nach meiner tollen Aktion? Und da hat er gesagt, nee, natürlich, du, gerne hätten wir dich wieder. Und dann durfte ich tatsächlich fahren bei der WM und da lief dann alles super glatt und wir sind tolle Zeiten gefahren. Und seitdem, da habe ich eigentlich so richtig die Liebe zum Radsport wieder zurückgefunden, was über die 2 Jahre, wo ich nicht so erfolgreich war, irgendwie ein kleines bisschen so, naja, verloren will ich nicht sagen, aber ich habe nicht mehr so dafür gebrannt. Vielleicht macht das irgendwie Sinn. Und über den Bahnradsport, ich habe sofort gewusst, so, ja, das ist es. Das hat mir wieder total die Motivation gegeben, dann auch auf der Straße natürlich wieder. Aber ja, darüber habe ich ja eigentlich wieder diesen richtigen Biss und den Mut und den Elan und die Liebe zu diesem Sport wieder so aufflammen können. Und was dann eigentlich dazu geführt hat, dass das große Ziel Tokio dann irgendwann ein Thema war und natürlich auch Bahn und Straße parallel.
Ja, du sagst Bahn und Straße parallel. Wie läuft denn da so der Spagat zwischen Bahnrad und Straßenradsport? Hat Kempten, hat Durach eine Bahnradhalle oder wie gestaltest du denn dann das Training? Setzt du saisonale Schwerpunkte, dass im Winter Bahn und im Sommer auf der Straße gefahren wird oder wie läuft das?
Ja, also vom groben Ganzen her ist es tatsächlich ein bisschen saisonal. Also Bahnradsport findet viel im Winter statt. Das wird sich jetzt dann ändern. Es hat die UCI geändert, aber die Bahnweltcups sind viel im Winter, Straßenradsport viel im Sommer. Trotzdem habe ich versucht, das nochmal kompakter zu halten. Also ich habe jetzt die letzten Jahre das so gemacht, an die Straßensaison direkt angegliedert, nochmal kurz einen Bahnblock. Also ich habe einen Monat oder anderthalb Monate einfach meine Saison noch weiter hingezogen und ein bisschen früher angefangen, als ich normal mit der Straße anfangen würde für die Bahn-WM, die im Anfang März immer ist. Und somit ging das eigentlich ganz gut, das so zu kombinieren. Bahn gibt's hier im Allgäu natürlich keine. Die nächste wäre in Augsburg übrigens. Okay. Da gibt's eine Radrennbahn. Auch überdacht, da gibt's ja auch große Unterschiede. Es gibt ja welche draußen und nicht so viele mit Dach drüber. Aber vor die größte Herausforderung wurde ich gestellt, eigentlich 2018. Da waren diese European Games in Glasgow. Und ich hatte mir natürlich in den Kopf gesetzt, ich will da Bahn und Straße fahren. Und hatte das eigentlich auch schon ein bisschen so zugesagt dem BDR gegenüber. So, bis dann der Zeitplan rauskam und tatsächlich dann so war, dass auf 2 oder 3 aufeinanderfolgende Tage Bahnrennen am 4. Tag in Folge dann Straßenrennen war. Und das war dann doch eine ganz große Herausforderung, aber auch irgendwie mit einer meiner größten Erfolgsmomente, weil ich da eigentlich dann in jeder der Disziplinen eine Medaille gewonnen habe und diesen Spagat irgendwie gemeistert habe. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie und warum das funktioniert, aber eins weiß ich sicher, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und das wirklich will, dann kann ich echt ganz schön viel erreichen. Und ich glaube, das war irgendwie mehr so eine Kopfgeschichte als irgendwas anderes.
Wie war das jetzt für Olympia geplant? Hattest du da auch beides vor? Also jetzt klar, Olympia fällt aus, aber die Pläne standen ja schon lang fest. Wolltest du auch beides fahren oder hast du dich da schon ein bisschen festgelegt gehabt?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich beides fahren. Also ist auch nach wie vor, natürlich jetzt auch nach der Verschiebung, bleibt es mein Ziel. Es würde bei den Olympischen Spielen dann vom Zeitplan her so aussehen, dass erst die Straßenwettbewerbe sind, Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Und dann 4 Tage später ist dann, glaube ich, geht's dann los mit den Bahnwettbewerben. Und ja, da natürlich großer Spagat, aber auch ja eine Herausforderung und was ich möchte mit dem gerne stellen, auf jeden Fall.
Ich will jetzt gar nicht so sehr über die Corona-Pause gerade sprechen, weil die ja eh sowieso allgegenwärtig ist, aber weil du gerade gesagt hast, wenn du dir Sachen in den Kopf setzt, dann bleibst du doch dran. Ich habe zwei Instagram-Posts von dir, die mir jetzt aufgefallen sind. Einer noch Ende Januar, nicht mal, das sind 2 Monate her, neues Rad präsentiert, schönes Foto, Main Goal dieses Jahr, Olympia, Tokio. Nicht mal ganz 2 Monate später, ein Cocktail am Spiegel und dann, gut, dann halt auf 2021. Wie leicht fällt's dann, wenn man sich sowas so im Kopf gesetzt hat? Man weiß, gut, eigentlich der Rest des Jahres ist dann weg. Bist du momentan dann mehr in der Sonne mal einen Cocktail trinken und mal das genießen oder bleibst du voll auf Fitness halten und alles für nächstes Jahr?
Also mir fiel es eigentlich noch relativ leicht, bevor der Termin Olympische Spiele verschoben wurde. Da war bis dahin war ich voll am Ball, habe einfach Vollgas weiter trainiert und dann kam die Verschiebung, obwohl ich ja im Kopf auch schon irgendwie wusste, dass das wohl kaum planmäßig stattfinden wird. kam die Verschiebung und dann habe ich meinen Trainer angerufen und gesagt, weißt du was, ich muss jetzt einfach mal ein paar Tage ein Reset machen. Ich brauche ein paar Tage Luft, ich will kein Fahrrad fahren, nur vielleicht mal so ein Stündchen, wenn ich Bock habe, aber ich muss kurz mal ein Reset machen.
Wie sieht so ein Reset bei einem Radprofi aus? Nimm uns da mal mit.
Ja,
vielleicht kommt das mehr in unser Leben jetzt.
Ja, also gar nicht so schlimm, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt, aber auf jeden Fall erstmal nicht Radfahren, einfach mal an andere Sachen denken. Klar, ich hätte mich natürlich gern mit Freunden getroffen und vielleicht auch mal auf eine Party gegangen, aber geht ja gerade nicht. Deswegen, aber ihr habt es an meinem Instagram-Post gesehen, natürlich gönnt man sich dann auch mal so einen Cocktail, wie man es auf dem Bild gesehen hat. Man kocht mal eine Pizza oder irgendwas, auf was man gerade Lust hat, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich jetzt da gehen habe lassen in den Tagen, aber es war mehr so auch für den Kopf wichtig, einfach mal zu verstehen, okay, Lisa, dein Ziel hat sich gerade um ein Jahr verschoben. Dein Ziel, wo es schon so nah war, wo du 4 Jahre lang jetzt drauf hingearbeitet hast. Und das war wichtig für mich, mal kurz ein paar Tage rauszukommen auf der Welt, mal aus dieser Radsportwelt über andere Sachen nachdenken und mal raus Spaziergang machen, irgendwie auf andere Gedanken kommen. Und das hat mir schon echt gut getan. Und seitdem trainiere ich auch wieder fleißig und bin wieder auf dem Rad unterwegs, macht mir Spaß. Glück, dass ich raus kann und draußen trainieren kann, auch wenn es alleine ist. Aber ich sitze jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel auf dem Sofa wie in der Phase, in der ich mal kurz ein Reset gemacht habe.
Das kann ich nämlich mal sagen, dass mein Reset geht wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Thomas weiß ich, dass er auch schon richtig heftig weiter trainiert, auch weil er jetzt mehr Zeit hat. Mir stellt sich aber so ein bisschen die Frage, hast du dir irgendwie ein neues Ziel gesetzt? Also fährst du jetzt nur auf Werte oder hast du schon im Blick vielleicht ein Ziel im Herbst oder sowas, wo dann die Form wieder absolut top sein sollte?
Genau, also klar, ein Fernziel ist natürlich, was dieses Jahr ja auf jeden Fall noch stattfindet, die Weltmeisterschaften. Wir haben ja jedes Jahr WM und Ende September ist auf jeden Fall ein Ziel und im Oktober gibt es dann auf der Bahn noch Europameisterschaften. Aber das ist jetzt irgendwie alles noch ein bisschen weit weg, um sich jetzt schon dadurch irgendwie zu motivieren. Und von dem her habe ich jetzt für mich vielleicht so gedacht, okay, es könnte ja sein, dass gegen Ende Juni wieder Radrennen stattfinden und versuche mich daran ein bisschen hochzuziehen und versuche jetzt erstmal den Motor, um es mal sozusagen am Laufen zu halten, ohne dass ich jetzt halt voll hochintensive Sachen mache, die ich dann machen werde, sobald wir wissen, wann es wirklich wieder Rennen gibt. Aber erstmal mache ich mehr so Grundlagentraining und klar mit ein paar intensiven Sachen, aber nichts Hochintensives und da versuche ich mir halt so Zwischenziele zu setzen, aber weniger jetzt eigentlich schon im Training durch irgendwelche Werte oder Daten oder irgendwas, sondern ich habe mir jetzt einfach mal dieses Ziel gesetzt, irgendwie Ende Juni fit zu sein. Und ich glaube, dann wird man schon im Lauf der Zeit auch erfahren, wie es weitergeht und sehen, ob das realistisch ist oder nicht. Aber man braucht da schon ein näheres Ziel als jetzt Ende September.
Mir gefällt sehr gut, dass du das Wort Motor benutzt. Das ist normalerweise Jonas Lieblingswort, wenn es um Radsport geht. Gefällt mir sehr gut.
Und trifft auf dich zurück, auf jeden Fall, als Zeitfahrspezialist.
Kann man definitiv sagen. Als der Motor nochmal richtig gelaufen ist, ein großes Event gab es ja schon dieses Jahr, die Bahnrad-WM in Berlin im März eben. Die war ja aus deutscher Sicht insgesamt ja eigentlich auch ziemlich erfolgreich. Wir hatten ja auch mit Emma Hinze, der Dreifach-Weltmeisterin, gesprochen. Du hast in einer Verfolgung Silber geholt. War das vielleicht nochmal sowas, was einen hochzieht dann und sagt, hey, okay, man hat wenigstens schon ein geiles Event dieses Jahr gehabt, an dem man sich da hochziehen kann?
Ja, total. Also auf jeden Fall. Die Bahn-WM war ein Highlight für mich. Die Zeit, die ich auch dort gefahren bin, wirklich gigantisch. Hatte ich nie damit gerechnet, aber auch, was da so toll war, war auch die Mannschaftsverfolgung. Die hat mich eigentlich noch viel mehr überrascht als jetzt halt die Einerverfolgung. Wir haben da die Bronzemedaille gewonnen, was für uns wirklich ein riesiger Erfolg war und was auch klar im Hinblick auf Olympia so wichtig war. Und das, ja, hat mich auf jeden Fall schon richtig motiviert und motiviert mich auch jetzt weiterhin, wenn ich jetzt ans Training denke und an das, was dieses Jahr noch so passieren kann.
Ja, klingt sehr gut. Man kann auch dazu sagen, du hast Silber ja in einer Verfolgung geholt, wo Chloe Dygert halt auch mal Weltrekord gefahren ist. Also ja. Das gehört zu der Geschichte auch noch dazu. Wenn man jetzt auch auf Chloe Dygert mal spricht, ist das vielleicht auch eine, die, wenn man jetzt auf die aktuelle sportliche Situation im Frauenradsport schaut, die vielleicht mal die Holländerin-Dominanz da mal brechen kann?
Ja, sie hat sie ja schon ganz groß durcheinander gebracht. Also bei der Straßen-WM in Yorkshire mit dem Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren, ich meine, man hat da eindeutig gesehen, dass damit keiner von den Holländern in dem Maß gerechnet hat und dass denen natürlich auch überhaupt nicht lieb war, dass die kommt und denen um die Ohren fährt. Und Ausnahmeathletin, wirklich. Also Bahn, Straße, irgendwie kriegst du das alles unter einen Hut, auf einem Level, auf einem Niveau, unglaublich. Also echt eine Ausnahmeathletin, würde ich mal sagen.
Jetzt, wir wissen ja, okay, die auf der Straße, die Holländerinnen, die sind eine ganz andere Hausnummer, muss man fast sagen. Also wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, kann man da irgendwie sagen, was fehlt uns Deutschen da noch ein bisschen?
Ich weiß es nicht genau. Also es ist natürlich der Radsport in Holland, das ist ein Volkssport. Also die Rennklassen sind schon von den untersten Klassen her so zahlenmäßig, aber auch leistungsmäßig besetzt, gerade auch im Frauenbereich. Sowas haben wir hier in Deutschland nicht. Also eine Masse an Frauen, die diesen Sport leistungsmäßig betreibt, wettkampfbelebtes Geschäft, Wettbewerb. Wirklich, ich denke, dass sich da so ein System aufgebaut hat, das erstmal so vergleichbar vielleicht nirgendwo zu finden ist im Moment. Und ich denke, dass die da wirklich auch super Nachwuchsarbeit machen und da auf einen ganz großen Kader und auf auch Nachwuchstalente, aber auch auf so eine Basis zurückgreifen können, die wir halt derzeit nicht bieten können.
Jetzt, also so ganz schlecht stehen wir auch nicht da. Also wir haben dich, Lisa Klein, jetzt Liane Lippert, die die Saison wahnsinnig begonnen hat. Siehst du das so ein bisschen? Ja, okay, wir holen schon ein bisschen auf im Vergleich zu den Holländerinnen.
Ja, ich denke schon. Also ich glaube auch nicht, dass die sich auf irgendwas ausruhen können. Also man hat das jetzt schon gesehen, ob das jetzt auch eine Chloe Dygert sind, aber auch wir. Ich meine, auch bei einer Europameisterschaft war Lisa Klein auf dem Podium. Es ist schon so, dass man jetzt da ein Wörtchen mitredet und dass da immer mal wieder welche auch dazwischen fahren und diese Art von Überdominanz vielleicht schon gebrochen werden kann. Aber man muss schon sagen, also wenn da von den Leuten, 8 waren sie, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft am Start, das sind natürlich 8 Fahrerinnen auf einem Niveau, da hätte jetzt gerade jede Weltmeisterin werden können von denen.
Dann lass uns mal ein bisschen auf die Straße nochmal blicken. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Mindestlohn ist immer wieder ein Thema bei euch Frauen, bei den Männern gibt es schon länger, der ist jetzt eingeführt, soll immer wieder stufenweise erhöht werden. Ist es für dich irgendwie ein Anhaltspunkt, wo man sagt, ja, das brauchen wir einfach zur Professionalisierung vom Frauenradsport auf der Straße?
Ja, klar, ist ein großes Thema. Also es wurde ja dieses Jahr auch diese Women's World Tour eingeführt, wo ja auch Mindestlohn, wo Anstellungen, also richtig im Beschäftigungsverhältnis, sowohl von Staff, also von Mechanikern und Physios, als auch von Sportlern ein Thema war. Thema Mindestlohn. Es hat sich jetzt leider konnte man jetzt dieses Jahr ja noch nicht gar nicht erkennen, wie sich das etabliert und was das auch für eine Entwicklungschance für die weiteren Jahre mit sich bringt. Das wird jetzt wohl alles ein bisschen sich verschieben, aber es wird sehr interessant zu sehen, wie dieses System halt Fuß findet und wie es dann auch in der Zukunft weitergeht. Ich glaube, 8 Teams sind es jetzt ja, die World Tour Status gehabt hätten oder haben dieses Jahr. Die das jetzt halt mal eingeführt haben. Und ich denke schon, dass es da auf jeden Fall Schritt für Schritt dann in den nächsten Jahren weitergehen wird. Und eine ganz coole Entwicklung, die auf jeden Fall Teil dessen ist, dass der Frauenradsport sich da ja weiter etabliert und weiterentwickelt, weiter nach vorn geht.
Jetzt haben wir, du hast es schon angesprochen, es gibt eine World Tour, da haben wir 2 Teams sogar vertreten, die unter deutscher Lizenz fahren. Du bist jetzt in einem Team von der zweiten Liga quasi aktiv und da haben wir nämlich nur 1. Glaubst du, dass da ein paar Teams fehlen, um noch mehr eine breite Masse aufzubauen, gerade im Hinblick, was wir schon besprochen hatten, in der Entwicklung vom Frauenstraßenradsport?
Ja, natürlich gäbe es da noch Raum für auch mehr deutsche Teams. Und je mehr Teams dann da in solchen internationalen Klassen natürlich am Start sind, umso mehr werden die Chancen, umso besser wird die Entwicklung, denke ich auch, diesem Sport im eigenen Land. Und ich bin mal sehr gespannt. Also vielleicht tut sich da ja noch mal was in der Zukunft und auch mal sehen, wie mein Team natürlich dann jetzt hat reagiert auf die Entwicklung und wie es da im Hinblick World Tour dann auch nächstes Jahr weitergehen wird. Bisher weiß ich da jetzt nur nichts, aber ich denke schon, dass es schon Schritt für Schritt jetzt halt sich etablieren wird dann.
Du sprichst es an Schritt für Schritt und es gibt da viele Ziele. Ich könnte mir vorstellen, du kannst vielleicht die Entwicklung in den letzten Jahren vielleicht ganz gut einschätzen, weil du auch schon länger dabei bist. Seit wann ist da so eine Bewegung erkennbar? Oder findest du, das ist jedes Jahr ein bisschen oder gibt es da irgendwie vielleicht ein Event? Oder seit wann ist so das ein bisschen im Aufbruch? Oder kann man so überhaupt bezeichnen, dass es so im Aufbruch ist?
Ja, also so ganz genau kann ich es nicht beziffern. Ich hatte ehrlich eigentlich eher so das Gefühl, dass das so schleichend ging, also so konstant eigentlich ging. Also es ist definitiv ein Fortschritt zu sehen, also ganz deutlich auch. Also vor ein paar Jahren da wirklich ein Großteil der Athletinnen noch nebenbei irgendwie einen normalen Job gehabt, um Lebensunterhalt sich da zu verdienen. Und hat dann Radsport eigentlich nebenher gemacht. Und man merkt, dass sich das ändert, dass die Teams da wirklich auch ihre Fahrer besser entlohnen, dass aber auch andere Sachen, es bilden sich jetzt so Fahrer-Unions, man versucht eine Stimme zu bilden, um auch bei der UCI was zu erreichen, um einen Fortschritt natürlich zu erzielen. Es ist natürlich auch so, dass die Rennen wurden verlängert, es wurden neue Auflagen geschaffen, was jetzt auch Medienpräsenz und so betrifft. Preisgelder wurden angeglichen an Männerrennen, an mehreren Events. Und klar, ich denke, dass es einfach immer noch ein bisschen so diese Medienpräsenz ist, also die Zugänglichkeit, die noch verbessert werden muss. Also dass Leute das sehen können, dass wir eine Plattform haben. Und ich denke, dass da schon noch eine große Chance zur Entwicklung nach oben da ist und dass der Frauenradsport die auch echt greifen sollte.
Da haben wir auch schon öfter drüber diskutiert unter uns, so verschiedene Überlegungen, wie kann man das angleichen, weil natürlich der Mindestlohn, dass der kommen muss, ist ja irgendwie klar, aber auch für diese Events eben, du hast es angesprochen, dass manche Rundfahrten da die Preisgelder anheben, ich glaube Tour of Britain war da auch eine der ersten, die da, glaube ich, seit 2014 bei den Frauen dasselbe Preisgeld wie bei den Männern ausschütten, gut für dich, du hast 2015 dann gleich gewonnen, aber... Also meine Idee war mal, ich habe es den anderen beiden präsentiert, ich kenne das, ich bin ein bisschen im Triathlon auch aktiv, da macht man es bei den großen Rennen, bei der Ironman-Weltmeisterschaft oder so, dass die Rennen der Männer und der Frauen einfach quasi gleichzeitig stattfinden, aber die Frauen, Beispiel Ironman, die starten einfach 15 Minuten später. Ist das vielleicht eine Überlegung, dass man sagt, okay, man macht sowas wie eine Landesrundfahrt und die Frauen fahren einfach eine Stunde nach den Männern los. Man muss vielleicht den Zeitraum ein bisschen größer machen, weil im Radsport Taktik und so weiter noch ein bisschen weiter reinspielt, dass man sich nicht in die Quere kommt. Aber man könnte ja dieselben Strecken nutzen. Man hätte die Strecken schon gesperrt, man hätte die Medien schon vor Ort, man hätte die Zuschauer. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr mal beim Giro am Start, habe mir da eine Etappe angeschaut. Wenn da eine halbe Stunde später das Frauenrennen noch vorbeigefahren wäre, ich hätte das voll geil gefunden. Wenn man dann schon steht und schon ist am Streckenrand, was siehst du da vielleicht an Möglichkeiten? Wie man da noch mehr Präsenz erreichen kann.
Ja, das Problem, das ich daran sehe, ist erstmal, dass ich denke, dass wir dann immer noch nicht die, wir bekommen auf jeden Fall dann die Aufmerksamkeit vom Publikum am Straßenrand, aber noch nicht vom Zuschauer zu Hause, solange jetzt das so stattfindet, dass jetzt halt die Männer irgendwie eine halbe Stunde vor uns fahren, weil dann wird die Übertragung immer noch wahrscheinlich auf der Hauptübertragung, auf denen die im Rennen sehen, stehen. Aber es gibt wirklich jetzt auch mittlerweile, gerade bei den Frühjahrsklassikern, Radrennen, wo das schon realisiert wird, wo wir meistens vor den Männern starten oder auch zeitgleich, wo immer mal was eingeblendet wird von uns innerhalb der Übertragung der Männer. Flandern-Rundfahrt zum Beispiel, die jetzt ja am Wochenende stattgefunden hätte, ganz gutes Beispiel dafür. Und das ist natürlich dann schon cool. Also erstens mal für uns auf der gleichen Strecke unterwegs zu sein. Die Zuschauer sind schon alle da. Die jubeln, die grölen. Wir sind auch die Stars dann und werden auch mit in die Übertragungen aufgenommen, haben Siegerehrungen zum Beispiel dann auch mit den Männern, wo auch im Fernsehen wieder übertragen werden. So, das sind so die kleinen Schritte, die derzeit gegangen werden und die man mit Sicherheit nur ausbauen kann, dass das ja auch für uns da noch zu einer besseren Medienpräsenz kommt.
Ihr habt ja in Deutschland ein relativ großes Rennen mit der Thüringen-Rundfahrt, muss man sagen, die da international relativ wichtig ist, die aber tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, in den Medien kaum eine Präsenz spielt. Die Männer haben jetzt die Deutschland-Tour bekommen quasi wieder. Glaubst du, man könnte überlegen, wir drängen dich jetzt gerade hier in so eine Funktionärsrolle, in der du natürlich eigentlich gar nicht bist, aber wir nutzen das natürlich einfach so ein bisschen. Glaubst du, es wäre sinnvoll, sagen wir mal, die Thüringen-Rundfahrt, die ja eh schon ein großes Standing hat im Frauenradsport, da so ein bisschen dran zu hängen an die Deutschland-Tour und zu sagen, ja, jetzt haben wir eine Deutschland-Tour Männer, Deutschland-Tour Frauen, so ein bisschen unter einem Dach zusammen quasi?
Weiß ich auch gar nicht, ob die Thüringen-Rundfahrt das so unbedingt will, also ob die nicht einfach so ihr Ding bleiben wollen und man nicht eventuell vielleicht schauen sollte, ob es Möglichkeiten gäbe, die Deutschland-Tour eben auch für Frauen auszurichten oder ein paar Etappen davon, dann als zusätzliches Event. Ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, schon so ein bestehendes Ding dann abzugeben, weil ich glaube, so wird es vielleicht sich für die Veranstalter dessen ein bisschen anfühlen, könnte sein, ist jetzt aber alles reine Spekulation. Ich glaube, dass es vielleicht denkbarer wäre, dass eine kleine zusätzliche Rundfahrt da aus dem Boden zu stampfen eventuell.
Denke ich, muss man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Glaubst du, man muss auch aufpassen mit so einer Professionalisierung, Mindestgehalt haben wir schon gesprochen, dass es nicht zu schnell geht, dass nicht zu viele Teams auf der Strecke bleiben, vielleicht auch reine Frauenradsportteams, jetzt 8 Welt, diese World Tour Teams, von denen sind 6 quasi schon angegliedert an Männerteams. Muss man da ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schnell geht?
Ja, ich glaube, das ist auch das, was auch gerade passiert, wo man auch niemanden jetzt gezwungen hat, unbedingt World Tour zu werden, wo auch, sagen wir mal, derzeit für die Teams auch gar nicht den großen Nachteil haben, wenn sie es nicht World Tour sind. Das war vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also natürlich dürfen die jetzt halt nur, ich glaube, auf nur die besten 7 der Continental Teams dürfen bei so einem World Tour Rennen jetzt automatisch starten. Und ansonsten nur mit Einladung, also abgesehen von den World Tour Teams, die natürlich Starterlaubnis haben. Und somit hat man, glaube ich, versucht, um den Continental Teams nicht zu großen Nachteil einzuräumen, dass sie nicht World Tour sind. Und umgekehrt aber denen, die diese Chance ergriffen haben oder die als ihre Chance gesehen haben, ein World Tour Team zu machen, auch einen gewissen Vorteil einzuräumen. Und ich denke, da haben auch schon die UCI und hat schon drüber nachgedacht, wie man das langsam, aber sicher einführen und umsetzen kann, ohne dass jetzt halt zu viele dabei auf der Strecke bleiben und zu viele Regelungen, was auch Gehälter und was alles angeht, da dann zu einem Kollaps von dem ganzen System führen. Ich denke nämlich schon, dass es dass das im Frauenradsport nötig ist, weil nicht alle Teams über so ein großes Budget verfügen, dass die alles komplett gleich so umsetzen könnten von den Forderungen. Und trotzdem muss man sagen, dass es natürlich in der letztendlich dann irgendwann schon dahin gehen muss, dass sich das System dann weiterentwickelt und langsam aber sicher ist, da denke ich, der richtige Weg.
Ja, muss jetzt einfach haben wir auch sagen. Thomas, sprich du.
Jetzt haben wir über die Strukturen im Sport gesprochen. Es gibt auch noch ein paar andere Strukturen, die auf nationaler Ebene oder so getroffen werden. Wir hatten oft bei uns im Podcast schon zweimal das Beispiel mit Sofia Bertizzolo angesprochen. Jonas, du hast das noch drauf, wie das genau war.
Genau, sie wollte einen Profivertrag unterschreiben bei Movistar, war aber in der in einem Art vergleichbaren Modell, wie wir es hier haben, mit der Bundeswehr, also in so einer Sportfördergruppe im Grunde von der Bundeswehr, wurde da bezahlt. Und das ging dann erst nicht. Sie konnte nicht beide Gehälter haben. Also es wurde so ein bisschen ein Stein in den Weg gelegt, dass sie in einem einen Profivertrag unterschreiben kann. Aber da hätte das Gehalt wohl nicht ausgereicht. Am Ende wurde das dann möglich gemacht, quasi dann doch vom italienischen Staat. Und wir hatten einfach so diskutiert, da muss der Staat natürlich auch eigentlich mehr möglich machen. Also gerade für euch Fahrerinnen, wenn das Gehalt nicht reicht von der Bundeswehr oder vom Profiteam, dass man da irgendeine Mischlösung findet. Kennst du solche Lösungen aus Deutschland?
Also erstmal nochmal kurz auf den Fall Bertizzolo zurück. Also da war ja auch das Problem, dass der spanische Staat oder das Team, das in Spanien angegliedert war, das so nicht umsetzen konnte. Sie dann aber ja in einem holländisch oder fährt CCC unter polnischen Lizenz. Auf jeden Fall.
Hat danach geklappt, auf jeden Fall.
Genau, ja. Es hat dann auf jeden Fall geklappt bei einem anderen Team, was also für mich irgendwie so ein Zeichen war, okay, die UCI hat tatsächlich versucht, so viel möglich zu machen, wie geht. Am Anfang hieß es ja, niemand, der so eine öffentliche Stelle hat, kann so einen Profivertrag in einem World Tour Team annehmen, dann haben sie das doch gelockert, es geht jetzt, aber jetzt halt muss man gucken, Frankreich ist auch so ein Land, die das nicht zulassen, und das ist jetzt natürlich dann irgendwie schon ein bisschen ungerecht oder da sind die Chancen dann ja nicht die gleichen und da soll sich natürlich in der Zukunft schon noch eine Lösung finden, wie man das umsetzen kann, dass es dann auch für alle irgendwie möglich ist, dass die Chancen da gleich sind. Und bei uns in Deutschland ist es möglich. Also man, da ist es aber so, wenn man jetzt eine Stelle hat bei der Bundeswehr zum Beispiel, dann kann man sich jetzt auch nicht bei diesem World Tour Team anstellen lassen, weil man kann auch in Deutschland keine 2 Arbeitgeber haben. Und man hat aber die Möglichkeit, als in Form von Gewerbetreibender bei einem World Tour Team dann als Selbstständiger zu arbeiten sozusagen. Und da hat man dann aber ein bisschen andere Voraussetzungen natürlich als die angestellt sind dann dort. Also man hat ja keinen Anspruch auf die ganzen Sozialleistungen, die natürlich jetzt dann auch mit so einer Anstellung in einem World Tour Team verbunden sind.
Das ist Wahnsinn, was für Hürden es da alles gibt auf Verbands, auf nationaler Ebene und sonst wie, um da die verschiedensten Baustellen noch zu begleichen, die es da zu begleichen gibt. Das sind ja auch Kleinigkeiten, die ich nicht ganz verstehe. Bei den Damen gibt es ja bei der U23 zwar eine EM, aber keine WM. Irgendwie sonst wie diese ganzen Unterschiede, die mir nicht in den Kopf gehen, warum das immer noch so ist, warum da, weil das könnte, das sind doch Sachen, die man in meinem Laienwissen doch eigentlich einfach beheben können sollte. Was mich noch interessieren würde, wir haben vorhin über die Deutschlandtour und sonstige Rundfahrten gesprochen, die versuchen, oder Thüringen Rundfahrt, solche Rundfahrten auch für Frauen dann. Es gibt ja diese Initiative der Damen, die bei der Tour de France immer am Tag, ich glaube, es ist doch immer am Tag vorher, dass die jeweilige Etappe schon fahren. Wie stehst denn du zu solchen Initiativen?
Ja, also eigentlich finde ich es ja ganz cool, also dass die das tatsächlich da so machen. Da schließen sich ja auch, glaube ich, einige dann immer zusammen und machen da mit und die fahren die Strecken ab. Ich meine, eigentlich eine ganz coole Aktion, oder? Also da zu zeigen, dass die da sind, dass man das auch als Frau natürlich durchaus leisten kann und die Strecken da bewältigen kann. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn Leute da irgendwie was aus dem Boden stampfen und was verfolgen, was ihnen Spaß macht.
Na cool, weil ich bin gespannt, wie lange das noch dauert, irgendwann bin ich mal relativ überzeugt, wird es auch eine Tour de France für Frauen geben. Und gerade auch dieses Argument, dass, weil du eben auch gemeint hast, auch Frauen das leisten können. Gerade diese Strapazierfähigkeit, die wird ja oft als Argument genannt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Ultraszene schaut, da ist dieser Gender Gap eigentlich schon fast geschlossen. Ich weiß nicht, ob du das Transcontinental Race kennst. Fiona Kolbinger, letztes Jahr eine Frau da, sich gegen alle Männer durchgesetzt. Und es gibt ja auch gewisse Studien, die da belegen, dass Frauen bei längerer Belastung sogar ermüdungsresistenter oder auch die bessere Fettverbrennung haben. Was denkst du, ist das eine Frage der Zeit, bis sich das im Frauenradsport, im Profitum ändert?
Ja, ich denke, dass wirklich auch mittlerweile schon die Männer Respekt vor unserer Leistung haben, tatsächlich. Also das ist auch wirklich so, die sehen natürlich auch, ich sage jetzt mal nur eine Annemiek van Vleuten, wenn die mal auf Strava ihren Berg hochlädt, den die Männer auch gefahren sind, da wird einem ganz anders zumute. Und oder auch ja an andere Leistungen, die wir erbringen, da ist schon Respekt da, da ist Anerkennung da. Ich denke, dass es wahrscheinlich jetzt halt in unserem Sport, der auf also viel mit Kraft- und Ausdauerkomponente, denke ich, auch eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt halt irgendwann mal schneller fahren wie die Männer. Ich glaube es zwar nicht, aber auf jeden Fall, was man merken kann, ist, dass da Respekt und Anerkennung da ist und das tut uns schon gut, auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen, es kommt ja auch gar nicht darauf an, sich immer mit den Männern zu messen. Also wir kennen es vom Wintersport, du kommst aus einer Wintersportregion, da muss man sich gar nicht mit den Männern vergleichen und es funktioniert trotzdem wunderbar. Aber ja. so wie ich es jetzt rausgehört habe, du würdest schon mal gerne Tour de France fahren am Ende des Tages, oder?
Ach so, ja, ich finde das ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Fände ich schon cool. Mal sehen, wie lange es dauert und ob das bald mal kommt oder nicht, aber jetzt haben wirklich mehrere, viele Veranstalter ja tatsächlich darauf reagiert und uns mit in das Programm aufgenommen, uns da einen festen Bestandteil von ihrem Programm gemacht. Und das finde ich schon cool und das ist die richtige Entwicklung auf jeden Fall. Und ich denke, dass da auch eine stetige, gesunde Entwicklung immer besser ist als irgendwas, was schnell aus dem Boden gestampft wird. Und von dem her, denke ich, ist das alles eine Frage der Zeit, wie es da weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, wo der Frauenradsport Mano landet. Ich denke, wir sind da echt auf einem guten Weg.
War natürlich eine gute Frage, Jonas. Ne? Finde den Radsportler, der auf die Frage, würdest du auch gerne mal Tour de France fahren, sagt, ach, nö, muss doch eigentlich auch gar nicht unbedingt sein. Eine, wir wollen uns da nicht zu sehr mit Männerradsport vergleichen. Eine Frage wird mich doch noch interessieren. Im Männerradsport gibt's die Podiumsgirl-Debatte. Braucht es diese Frauen noch, die am Treppchen stehen und hier noch Bussi links und rechts? Wie ist es bei euch? Hättet ihr gerne die Männer an der Seite? Wollt ihr euch aussuchen? Wollt ihr das gar nicht? Habt ihr eine Meinung dazu oder lacht man da nur drüber?
Ja, ist ganz lustig. Also wir lachen manchmal natürlich drüber oder denken uns dann manchmal auch, wenn sie bei uns im Podium, wir stehen da total verschwitzt und Helm aufgehabt und sind stundenlang Radrennen gefahren und dann stellen die neben uns diese wunderschönen Frauen mit ihren hochhackigen Schuhen und kurzen Kleidern, um uns die Trophäe zu überreichen. Ehrlich gesagt finde ich es egal, weil also cooler die Trophäe zu gewinnen und wer sie mir dann überreicht, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Aber mittlerweile haben die darauf reagiert, die Veranstalter. Und tatsächlich gibt's doch des Öfteren jetzt auch die Podium Boys. Und da lassen die sich ganz schön was einfallen, ja. Und ziehen da die Jungs raus. Und das ist dann schon toller als von irgendeinem Bürgermeister XY natürlich seinen Blumenstrauß überreicht zu bekommen.
Wir sehen, du begrüßt das also. Kann man auch dazu sagen, weil wir gerade über Skype sprechen, da sagst du mit einem großen Grinsen. So ehrlich kann man da auch sein.
Ja, alles gut. Ach, eigentlich, ich bin zu der Sache ganz entspannt und ich sag mal, auf dem Podium zu stehen ist doch das, was zählt und der Resttag. Da bin ich dann doch recht flexibel.
Sehr gut. Das war ein gutes Schlusswort jetzt auch nochmal für den sportlichen Teil. Ein bisschen Klamauk wird mir immer von den Kollegen vorgeworfen, dazu müssen wir aber auch noch kommen. Eine Rubrik haben wir, die Style-Polizei. Wo sagst du denn, also unter Radsportlern ist der Style Socken, Helm, Brille, Trikot, da gibt's ja genügend Themen, über die man sprechen kann. Wo sagst du denn als Style-Polizistin, stopp, stehen bleiben, so darf man nicht fahren?
Also ich halte ja gar nichts von diesen Lenkerbags, die jetzt doch so innen sind. Von diesen Taschen, die sich doch alle an diesen Lenker jetzt machen. Naja, ich halte da nicht so viel davon. Ich finde das echt nicht so geil. Und naja, das ist für mich eigentlich so ein bisschen so ein No-Go.
Und am Style jetzt, was Outfit angeht?
Ach so, was Outfit angeht. Was finde ich denn da eigentlich ganz schlimm? Ach ja, wenn so bunt gemischtes Trikot, was nicht zusammenpasst mit dem Beinlingen und dann die, also wenn man da so nichts von vorn bis hinten zusammenpasst und so ein komplett zusammengewürfeltes Outfit, finde ich, muss jetzt heutzutage auch nicht mehr sein.
Also nur vielleicht einmal im Jahr. Ich habe selber Handball gespielt und da hat man immer einmal im Jahr so ein Assi-Training gemacht, wo jeder das schlimmste Outfit des Jahres angezogen hat. Das müsst ihr vielleicht mal als Teamausfahrt machen. Schön durchs Allgäu mit kompletten Neonfarben.
Dann darfst du auch mit so einem Lenkerberg kommen, okay?
Ja.
Also dann.
Ja, ich komme da eh gar nicht. Wenn, dann komme ich im Roller und ziehe.
Halt, stopp. Da fahren wir alle. Also wenn, dann machen wir eine Ausfahrt im Allgäu. Schön hier Sonthofen, sonst in die Ecke. Und du fährst mit Jonas, darfst mit Tasche kommen. Und jeder überlegt sich ein ganz besonderes Outfit. Da bin ich ein Fan von. Ich finde, das sollten wir festhalten.
Oh, kein Problem. Ich finde auf jeden Fall was ich zusammenwürfeln kann und anziehen kann.
Ah, sehr gut, sehr gut. Super. Und dann haben wir noch eine Rubrik, das Social-Media-Zeugnis. Wir haben bisher jedem Interviewgast auch ein Zeugnis für seine Social-Media-Aktivitäten. Oh, du zeigst den Daumen nach unten. Hast du absolut keinen Grund dazu. Also ich habe hier hochoffiziell das Zeugnis vor mir liegen, mit Unterschrift und Stempel, allem möglichen. Das sind ein paar Punkte. Du bist eine der wenigeren, die auch auf Twitter ist und auch sogar sehr aktiv ist. Da kommt regelmäßig was. Pluspunkt steht hier. Instagram, hast du coolen Content, da ist man auch mal im Abendkleid auf der Rolle. Dazu kannst du vielleicht gleich noch was erklären, was es damit auf sich hatte. Waren auf jeden Fall coole Bilder. Du bist auch auf Strava, lädst da immer wieder was hoch, inklusive Titel und Fotos. Das hast du manchen anderen Profis gegenüber, wo dann ihr Radfahrt am Nachmittag steht. Sogar auch die WM-Aktivität letzten Jahres hast du damit hochgeladen. Die habe ich mir gestern Abend nochmal zu Gemüte geführt. Insofern, Das Einzige, was gefehlt hat, sind ab und zu die Wattwerte auf dem Rad. Weil hier ist aktuell klares Vorbild. Wir haben Emma Hinze schon eine 1 gegeben. Deswegen wurde das System jetzt so geändert, dass wir aufs Punktesystem kommen. Du stehst bei 14 von 15 Punkten. Wenn du uns jetzt noch die Wattwerte verrätst oder wahlweise in den nächsten Tagen mal Rundfahrten auch mit Wattwerten hochlädst, dann können wir auf die 15 und die 1 plus gehen.
Ah, okay. Aber ich habe Emma Hinze 1 voraus. Die hatte ja gar keinen Strava-Account, dachte ich. Ich habe doch euren Podcast gehört. Naja.
Stark. Deswegen mussten wir tatsächlich auch das Rating ändern, weil du eben das immerhin noch voraus hast. Als Strava-Jünger ist das sehr wichtig.
Ja, also, ich bin ja beruhigt. Also bin ich ja beruhigt, echt, euer Fazit, das fällt besser aus, als ich dachte, weil ich denke ich, dass ich doch nicht, also es gibt auf jeden Fall Sportler, die da aktiver sind als ich und ich dachte immer, das ist noch was, wo ich noch ein bisschen aufholen muss, weil ich auch weiterhin dran arbeiten.
Einigen wir uns darauf, wenn wir unsere Ausfahrt im Allgäu jeder mit bunt gewürfelten Trikots machen, lädst du das mit den Wattwerten hoch?
Naja, okay, auf jeden Fall.
Darauf können wir uns einigen. Und dann schuldest du uns noch die Geschichte. Was war das mit dem Abendkleid auf der Rolle?
Ja, coole Geschichte. Und zwar war das beim Sportler des Jahres. Das ist die Veranstaltung in Baden-Baden, wo eigentlich ja die besten Sportler so eingeladen werden. Da kommt man auch echt nur hin, wenn man irgendwie eine Medaille gewonnen hat bei einer WM oder EM oder so. Und da hatte der BDR so einen Stand und die hatten da so ein Fahrrad aufgebaut. Und ja, sind wir natürlich da vorbei und wir wollten da mitmachen, Abendkleid hin oder her. Ich bin da für jeden Spaß zu haben und bin natürlich auch aufs Rad gestiegen und habe dann eine Runde gedreht und habe da mitgemacht bei der Aktion.
Und war das inklusive Powermeter oder war das einfach Jux?
Ja, da war schon, das war so ein, ich glaube, da lief Swift im Hintergrund und da ging es aber jetzt um nichts Wattmäßiges. Ich bin da nur einfach irgendwie 1-2 Minuten halt gefahren und ich hätte auch mit meinen hohen Schuhen und dem Kleid natürlich, wäre ich da nicht in der Lage gewesen, irgendwelche neuen Bestmarken aufzustellen, aber ich glaube, darum ging es nicht. Ich glaube, da ging es einfach mal um mitmachen und Spaß haben und da bin ich dabei.
Wahrscheinlich hättest du den Fußballern und Handballern da selbst mit Abendkleid und hohen Schuhen noch die Wattwerte um die Ohren gehauen, würde ich jetzt mal sagen.
Ah, vielleicht.
Davon gehe ich ja auch mal aus. Ja, wunderbar. Dann sind wir auch mit dem offiziellen Teil des Social Media Zeugnisses durch. Ich denke, uns bleibt nichts übrig, außer dir zu danken für deine Zeit. Wir sehen uns ja dann irgendwann, wenn die Zeit vorbei ist, im Allgäu auf dem Rad in irgendeinem Outfit deiner Wahl. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich kann für meinen Teil schon mal verraten, ich habe mich jetzt von dem ganzen Allgäu und dem Heimatgefühl inspirieren lassen. Bei uns gibt's heute Abend noch Allgäuer Käsespätzle. Was machst du dir heute noch?
Oh, sehr cool. Bei uns gibt's heute Hähnchenschenkel im Ofen. Und ja, die werde ich jetzt dann auch mal, denke ich, demnächst ins Rohr schieben und mehr steht heute nicht mehr auf dem Plan eigentlich. Mal schauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, echt.
Dann danken wir dir. Gute Zeit die nächsten Wochen und wir hoffen natürlich, dass wir dich dann bald auch mal wieder im Rennoutfit auf der Straße irgendwo verfolgen können.
Genau, das wäre echt super. Ich freue mich drauf. Ich kann es nicht erwarten, bis losgeht. Vielen Dank. Ciao.
So Leute, ich bin wieder zurück. Essen war gut. Habt ihr auch schon gegrillt, die Tage?
Gut, dass du Essen angesprochen hast, weil auch ein schöner Essens-Talk mit Lisa Brennauer noch dabei gewesen. Ich habe mir tatsächlich von einem Interview inspirieren lassen, da ich ja, wie schon gesagt, aus der Gegend komme, wo sie auch herkommt und jetzt gerade ist, und habe mir noch schön Allgäuer Käsespätzle heute Abend auf dem Speiseprogramm. Jonas, Lukas hat gegrillt, Käsespätzle hier, was gibt's bei dir?
Bei mir gibt's einfach tatsächlich nur Nudeln mit Tomatensauce, ganz billiges Essen, so ist das aber dann.
Kann man, Studentenbude. Kann man auch mitklären. Ja. Sehr gut. Ach ja, da wollte ich auch noch drauf kommen, ne? Wir können ja auch gleich nochmal kurz über das Interview sprechen, aber dass du überhaupt hier bist, das ist ja ein Wunder. Gestern schickst du uns das Foto von dem Rad, du hast einen Platten.
Ja,
tatsächlich. Da fährt Jonas Bayer schon mal Fahrrad und schon hat er einen Platten und du hast irgendwas dazu geschrieben, Leute, ich werde hier in der Schwäbischen Alb zugrunde, ne, warte, was hast du
verhungern.
Bad News, Männer, ich werde irgendwo am Rande der Schwäbischen Alb verhungern.
Ist richtig, ich
war. Hast du den Schlauch geflickt bekommen oder hast du einen Ersatzschlauch dabei gehabt?
Ich hatte einen Ersatzschlauch dabei, glücklicherweise, was das Ganze natürlich deutlich leichter macht. Die entscheidende Information war für euch, dass es am Fuße oder an der Schwäbischen Alb war, weil von mir aus da hoch, weiß ich nicht, ob das meine körperliche Konstitution zulässt, deshalb unten am Fuße der Schwäbischen Alb. Aber war natürlich scheiße. Ich wechsle sehr ungern Reifen, vor allem wenn ich da stehe und ja, keine Zigaretten dabei.
Wir versuchen mal, Fiona Kolbinger zu erreichen, dass sie da Jonas ein bisschen Proviant-Tipps vielleicht gibt, dass er in Zukunft nicht verhungert, sondern auch eine Tüte Gummibärchen und drei Snickers oder so dabei hat.
Ich versuche mal Bernd Arnold zu erreichen, mit dem würde ich gerne mal sprechen. Für die Leute, die die Radioübertragungen der ARD kennen, Bernd Arnold ist der Mann, der immer auf dem Motorrad sitzt. Zu dem wird immer runtergeschalten, wenn vor der Nacht, glaube ich, nie mehr weiß, was er sagen soll oder so. Dann sitzt Bernd Arnold auf dem Motorrad, gibt ein kurzes Statement ab. Ja, hier Reifenwechsel, hier Jonas Bayer, funktioniert gerade gar nicht gut. Da setzt er den Reifenheber auch schon falsch an oder es kostet Zeit. Das wäre tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein Wunschgast für mich hier im Podcast. Vielleicht können wir den ja mal noch erreichen. Bernd Arnold live vom Motorrad. Heißt der eigentlich Bernd Arnold oder heißt der offiziell Bernd Arnold live vom Motorrad?
Ja, er heißt Bernd Arnold live vom Motorrad, definitiv.
So, die Familie live vom Motorrad kennt man ja aus den langen Sportberichterstattungen, Zeiten der ARD.
Ich möchte hier mit dem Satz enden, mit dem die Movistar-Doku immer beginnt im Opener. Die haben als Song gewählt Go Solo von Tom Rosenthal, deutsch ausgesprochen. Und da kommt im Refrain immer als erstes I'm happy, nothing's going to stop me. Und ich glaube, es hat an dem Wochenende auf mich zugetroffen mit meinem kaputten Reifen und auf die Movistar-Jungs in der kompletten letzten Saison. Davon kann sich jeder selbst ein Bild machen, wenn er die Doku anschaut, ob irgendetwas das Team Movistar gestoppt hat in der letzten Saison.
Ja, Leute, war gut, mal wieder von euch zu hören. Wir werden das hoffentlich so in dem Rhythmus jetzt hier weitermachen. Alle 14 Tage eine Folge. Haben da auch schon einiges in Planung. Sobald da was Spruchreifes bei rumkommt, erfahrt ihr es auf jeden Fall auf unseren Social-Kanälen. Wie gesagt, schaut da gerne vorbei. WhatsApp-Podcast auf Twitter oder auf Instagram watz_ab.
Gebt uns gerne Feedback, wie ihr es fandet, die Interviews. Freut uns immer, wenn wir da was hören von euch.
Diskutiert mit, gerne auch zum Thema Frauenradsport. Interessiert uns auch immer, was ihr dazu für Meinungen habt, Ideen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
WhatsApp. Der Radsport-Podcast.